Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen: Betreuung zu Hause statt in der Kinderkrippe. Die SVP lanciert eine Familieninitiative. Protest gegen das Minarettverbot. Iran zitiert die Schweizer Botschafterin. Außerdem der Leistungsausweis des bolivianischen Präsidenten, der sich seiner Wiederwahl schon sicher ist. Die virtuelle Kampagne gegen Silvio Berlusconi, die in Rom ganz real die Straßen füllt. Und der österreichische Graf, der Johann Sebastian Bach wieder schlank und wendig machte. Nikolaus Arnoncourt wird 80. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Simon Loy mit den Nachrichten.
Die SVP hat an ihrer Delegiertenversammlung eine Familieninitiative lanciert. Diese verlangt, dass Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, den gleich hohen Steuerabzug machen können wie jene, die ihre Kinder fremd betreuen lassen, zum Beispiel in einer Krippe. Auch die gewonnene Anti-Minarett-Abstimmung war ein Thema. SVP-Präsident Toni Brunner kritisierte die Bundesräte, die sich mit dem Ausland verbündeten und über ihr eigenes Volk klagten. Aus Protest gegen das Minarettverbot in der Schweiz hat Iran die Schweizer Botschafterin zitiert. Und in einem Telefongespräch mit Bundesrätin Kalmire kritisierte der iranische Außenminister Mottaki das Verbot. Laut einer Nachrichtenagentur sagte er, eine solche Abstimmung hätte niemals erlaubt werden dürfen in einem Land, das für sich beanspruche, Demokratie und Menschenrechte zu respektieren. Bundesrat Leuenberger hält nichts von einer Gebühr für Briefkästen. Eine solche stehe in seinem Departement nicht zur Diskussion, heißt es in einer Stellungnahme Leuenbergers. Postchef Kunz hatte die Idee für eine Briefkastengrundgebühr heute in einem Zeitungsinterview lanciert. Er schlug vor, dass die Post eine Grundgebühr für jeden privaten Briefkasten erheben könnte, analog zu den Fernseh- und Telefonanschlüssen. Diese Gebühr könnte die rückläufigen Umsätze bei der Briefpost wettmachen. Laut Leuenberger kann die Post die Kosten über die Postfinance decken. In Rom haben rund 200.000 Menschen gegen Regierungschef Berlusconi demonstriert. Den Protest haben Internetgruppen organisiert. Sie betonen ihre politische Unabhängigkeit. Ihr einziges Ziel sei, dass Berlusconi zurücktrete, so die Veranstalter. Die italienische Polizei hat erneut zwei mutmaßliche Mafia-Bosse verhaftet. In Palermo erwischte sie laut Medien die Nummer 3 der sizilianischen Cosa Nostra. In Mailand verhaftete die Polizei nach eigenen Angaben einen der wichtigsten Drogenbosse Italiens. In Griechenland sind mehr als 10.000 Polizisten in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. Linksgerichtete Untergrundorganisationen drohen mit Anschlägen gegen die Polizei. Der Grund: vor einem Jahr war ein 15-Jähriger durch eine Polizeikugel getötet worden. Bereits gestern ist es zu Ausschreitungen gekommen. In Korinth wurde eine Polizeistation mit Brandflaschen beworfen und im Zentrum Athens griffen 20 Personen Polizisten mit Eisenstangen und Beilen an, wie Augenzeugen berichteten. Nach dem Brand in einem Nachtclub in der russischen Stadt Perm hat die Polizei zwei Besitzer des Lokals festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen zu haben. Laut Behördenangaben wurde der Brand durch Funken eines Feuerwerkskörpers im Club ausgelöst. 109 Menschen starben, mehr als 130 wurden verletzt. Der russische Staatspräsident Dmitri Medvedev hat für Montag Staatstrauer angeordnet. Im Fußball der Super League sind seit 17:15 zwei Partien im Gang. Die Zwischenergebnisse stehen am Anfang der Sportzusammenfassung von Fritz Bischoff.
Beim Zürcher Derby zwischen den Grasshoppers und dem FC Zürich lautet das Zwischenergebnis immer noch 0:0. Bei Sion gegen St. Gallen steht es seit der 5. Minute und dem Treffer von Obradovic 1:0. Auch im italienischen Cesena warteten die Schweizer auf Zweierbobteams mit hervorragenden Leistungen auf. Beat Heftig gewann das Weltcuprennen vor seinem Landsmann und Weltmeister Ivo Rüegg. Rüegg übernahm damit die Führung im Weltcup-Zwischenklassement. Curling: den Schweizer Titelverteidigerinnen um Skip Miriam Ott ist der Auftakt zur Curling-EM in Aberdeen gelungen. Sie besiegten das norwegische Team 6:4. Die von Markus Eckler angeführten Schweizer unterlagen in einem hochstehenden Match den Norwegern 7:8 nach Zusatzend. Unihockey, das Schweizer Frauennationalteam hat an den Weltmeisterschaften in Schweden im Auftaktspiel gegen Polen mit einem 9:1 Erfolg seine Pflichtaufgabe erfüllt. Skinordisch, das Schweizer Langlaufteam überraschte beim Sprintweltcup in Düsseldorf mit 4 Klassierungen in den Top 20 positiv. Christoph Eigenmann erfüllte mit Rang 13 die Vorgabe für die Olympischen Spiele 2010 in Vancouver. Und Skispringen, beim Weltcup in Lillehammer schafften es Andreas Küttel und Simon Ammann auf die Ränge 11 und 12. Der Sieg ging an den Österreicher Gregor Schlierenzauer.
Mehrere Schweizer Wintersportregionen haben heute die Skisaison eröffnet. Die Betreiber der Bergbahnen melden einen großen Zulauf von Skifahrern und Snowboarderinnen. Die Verhältnisse seien gut, es habe in den letzten Tagen viel geschneit. Zum Wetter im Norden bleibt es auch morgen Sonntag oft bewölkt. Gegen Abend setzt vom Jura her stellenweise Regen ein. In den Föhnregionen und im Süden scheint die Sonne ab und zu und es bleibt noch meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei rund 8 Grad, in den Föhnregionen erreichen sie bis zu 11 Grad. Am Montag geht es bewölkt und stellenweise nass weiter. Es ist mild mit Höchstwerten von rund 10 Grad.
Über Heim und Herd und Wohlfühlpädagogik. Die SVP bläst zur nächsten Auseinandersetzung auf dem Feld der Gesellschaftspolitik. Evo Morales, der den Indios von Bolivien eine Stimme gab, erwartet nun selbst den Lohn an der Urne. Violett ist die neue Farbe des Protests gegen Silvio Berlusconi, doch auch sie könnte schon bald wieder verblassen. Sogar Rumänien will nun vorwärts machen beim Klimaschutz, ein paar Zentimeter. Und
das ist sehr genau bezeichnet.
Da, 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 oder da, ma, ma, na, da, oder da, 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 da.
Über Partituren und was drin steht und was nicht. Nikolaus Arnoncourt liest vor, hier im Echo der Zeit. Eine Woche nach dem Erfolg der Minarett-Initiative hat sich die SVP heute das nächste Themenfeld mit Sprengkraft vorgenommen, Familie und Schule. An der außerordentlichen Delegiertenversammlung gab es heute heftige Kritik an der Familienpolitik der Schweiz und die Lancierung einer neuen Initiative. Aus Pfäffikon-Schwyz, Philipp Burkhardt.
Die Familie ist Privatsache. Der Staat hat sich nicht einzumischen. Schulen und Universitäten sind von Vertretern der linken 68er-Bewegung unterwandert. Das war die Botschaft von Altbundesrat und SVP-Stratege Christoph Blocher an seine Delegierten. Wohlfühlpädagogik habe sich in der Schweiz breit gemacht.
Das verwahrloste Lebensbild des egozentrischen, lustbetonten Menschen ohne Verpflichtung, ohne Verantwortung wurde weitgehend zum Leitbild.
Die linke Ideologie habe zum Ziel, die traditionelle Familie mit dem Mann an der Arbeit und der Frau zu Hause bei den Kindern zu zerstören, mahnt Blocher. Und er nimmt die neue Verordnung des Bundes zur Kinderbetreuung ins Visier.
Die familiäre Kinderbetreuung wird staatlich kontrolliert. Die Betreuenden stehen alle unter Generalverdacht des misstrauischen Staates,
warnt der SVP-Chefstratege vor den Delegierten, um im Interview mit Schweizer Radio DRS nachzudoppeln.
Ich als Großvater sollte nach der Betreuungsverordnung Buch führen, wenn meine Enkel kommen, was sie machen, welche Zeit, und irgendein staatlicher Beamter überprüft mir. Das ist Deutsche Demokratische Republik zur kommunistischen Zeit in Reinkultur.
SVP-Parteipräsident Toni Brunner seinerseits kritisiert die Beschlüsse des Parlaments zur Familienbesteuerung. Es gehe nicht an, dass der Staat nur denjenigen Eltern einen Steuerabzug gewähre, die ihre Kinder fremd betreuen ließen.
Schon gar nicht hat der Staat zu sagen, welche Familienformen denn zu leben sind, wenn sie vom Staat profitieren sollen.
Deshalb haben die SVP-Delegierten heute einstimmig die Lancierung einer Familieninitiative beschlossen. Sie fordert einen Steuerabzug auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen. Dass die SVP mit dieser Korrektur im Steuerbereich eine Grundsatzdebatte lancieren will, daraus macht Blocher keinen Hehl.
Weil viele Eltern getrauen sich, die Kinder gar nicht mehr zu erziehen, weil selbstverantwortliche Eltern vom Mainstream verachtet werden. Was? Du arbeitest zu Hause und schaust den Kindern selbst, statt dass du arbeiten gehst. Solche Frauen müssen wir den Rücken stärken.
Es entspreche einem Bedürfnis vieler Menschen, das Rad der Zeit in diesem Bereich wieder zurückzudrehen, findet auch SVP-Bundesrat Ueli Maurer.
Ich stelle fest, dass gerade unsere jungen Frauen, Männer das Rad zurückdrehen wollen, weil sie schätzen die Geborgenheit, die eine Familie bietet, und möchten das auch ihren Kindern geben. Also hat der Staat alles zu tun, damit Junge diese Familien gründen und auch finanzieren können.
Nach der Minarett-Initiative, die es geschafft hat, eine breite Diskussion über Religionen anzustoßen, lanciert die SVP damit eine weitere Initiative, die das Potenzial hat, Kontroversen auszulösen, die weit über das eigentliche Thema des Volksbegehrens hinausgehen. Diesmal über gesellschaftliche Werte, Rollenbilder und Erziehungsfragen.
Philipp Burkhardt. Morgen ist Wahl in Bolivien und Evo Morales tritt wieder an, der frühere Gewerkschafter, der vor 4 Jahren ganz oben ankam im Andenstaat und zum ersten Präsidenten mit indianischen Wurzeln gewählt wurde. Morales hat sogar schon die erste Kabinettssitzung für nach der Wahl angesetzt. So sehr scheint er überzeugt, dass er im Amt bestätigt wird. Kann er sich seiner Wiederwahl tatsächlich so sicher sein? Ich fragte unseren Korrespondenten Ulrich Achermann.
Laut Meinungsumfragen jedenfalls ja. Die sagen ihm einen Sieg in der Größenordnung von etwa 60% der Stimmen voraus. Seine politische Bewegung, die Bewegung zum Sozialismus, kann sich sogar Hoffnungen machen, im Kongress die 60%-Hürde zu überschreiten und praktisch eine Zweidrittelsmehrheit anzusteuern. Das wäre das erste Mal der Fall. Und wenn es soweit kommt, dann hätte Evo Morales und seine Leute sicher freie Bahn für seine Politik in der Zukunft.
Vor 4 Jahren war Evo Morales angetreten, namentlich mit dem Versprechen, für die Ärmsten etwas zu tun, der Indio-Bevölkerung eine Stimme und auch Rechte zu geben. Was hat er da konkret erreicht?
Er hat die Bodenschätze verstaatlicht und das ist in Bolivien ein altes, traumatisches Thema, weil die Bodenschätze seit der Kolonialzeit immer nur die anderen reich gemacht haben, nie die Bolivianer. Das ist jetzt nicht mehr so. Öl und Erdgas sind verstaatlicht und der Staat und die Regierung haben entscheidende Mehreinnahmen und das erlaubt Evo Morales natürlich dann auch im sozialen Bereich so ein bisschen etwas machen zu können.
Zugleich hat er eine Verfassungsänderung durchgebracht, die mehr Autonomie für die Indios bringt. Wie wichtig ist die?
Es ist eine wichtige Verfassungsänderung. 36 Urvölker Boliviens haben jetzt Autonomie in verschiedensten Bereichen, Sprache, Kultur, Rechtsprechung. Die Stammesjustiz erlebt eine Blüte zurzeit. Allerdings schafft das natürlich auch neue Probleme, weil die Ungleichheit der Menschen vor dem Recht dann letztlich festgelegt wird dadurch. Es ist also vorstellbar, dass ein indianischer Straftäter zum Beispiel mit einigen Stockhieben seiner Stammesbrüder davonkommt, während für ein identisches Verbrechen ein Weißer oder ein Mestizer vielleicht lebenslänglich in Haft müsste.
Das sind konkrete Maßnahmen zugunsten seiner Klientel, die ihn gewählt hat und wohl auch wieder wählen wird. Wie wichtig ist jenseits dieser Maßnahmen dieser Diskurs, den er repräsentiert, nämlich ich bin einer von euch, ein Indio, ich bin für euch da?
Das ist sicher das zentrale Element in diesem ganzen Reformprozess in Bolivien. Und deshalb wird Evo Morales von der weißen, nicht indigenen Minderheit in Bolivien ja auch so stark angefeindet. Diese Bevölkerungsgruppe hat den Eindruck und zum Teil jedenfalls auch berechtigt den Eindruck, dass Morales für sie nicht regiere, dass er sie eher bekämpfe.
Stehen denn da Konflikte voraus? Gibt es da weiterhin Sprengkraft?
Die Sprengkraft in diesem Spannungsverhältnis zwischen Andenhochland und Tiefland, die bleibt bestehen. Es geht zuletzt um die Frage des Großgrundbesitzes. Da hat Evo Morales bislang relativ wenig dagegen unternommen. Die Großgrundbesitzer allerdings befürchten, dass sie ihre Privilegien verlieren würden und vor allem, wenn jetzt Evo Morales einen Kantersieg einfahren würde, dass dann Aktionen gegen den Großgrundbesitz kommen werden, ja.
Und in welcher Form könnte diese Reaktion von der Oberschicht im reichen Tiefland denn geschehen? Was können die tun gegen diese Politik?
Es ist sehr schwer zu sagen, weil es in der Vergangenheit schon die verschiedensten Rezepte gab, die ausprobiert worden sind. Gewalttätigkeit ist immer eine der möglichen Optionen in dieser ganzen Auseinandersetzung. Eine zweite ist die Abspaltung von Bolivien und ein Anschluss an Brasilien. Auch das ist immer mal wieder im Gespräch. Und mindestens eine Idee, wie es oder in welche Richtung es weitergehen wird, dürfte man nächsten März haben, wenn die Wahlen für die Gouverneure der Teilstaaten anstellen. Dort wird sich das Kräfteverhältnis zwischen Zentralregierung und den oppositionellen Landesteilen dann neu definieren.
Einschätzungen unseres Lateinamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann. Hunderttausende demonstrierten heute in Rom gegen den italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi und forderten seinen sofortigen Rücktritt. Die Organisatoren sprechen gar von einer 500.000 Teilnehmern. Und das, obwohl die Demonstration nicht von Parteien, sondern von einer kleinen Gruppe organisiert wurde, die übers Internet mobilisierte. Massimo Agostinis war dabei.
Berlusconi, trete zurück, Berlusconi, trete zurück, skandieren die aus ganz Italien angereisten Manifestanten. Rund 700 Busse, 4 Extrazüge und gar ein Extraschiff aus Sardinien haben die mehreren hunderttausend Demonstranten nach Rom gebracht. Zum Beispiel auch diese 3 Frauen aus Sizilien.
Beh, perché sinceramente siamo tutti stufi di Berlusconi, no? Almeno far vedere che non ha il 70% dei consensi.
Wir haben die Nase voll von Berlusconi. Wir sind hier, um zu zeigen, dass ihn längst nicht alle gewählt haben, auch wenn er immer wieder so tut, als sei dies der Fall.
La democrazia è il Parlamento che esprime, non il governo che esprime.
Ich bin hier, weil ich wieder will, dass das Parlament das Land führt und nicht die Regierung, die seit 1,5 Jahren nur noch mit Dekreten regiert und das Parlament faktisch nach Hause geschickt hat. Gründe für die Teilnahme gibt es also viele. Doch der einende Punkt ist die Person Berlusconi, von dem die hier sind, alle die Nase voll haben. Organisiert hat die heutige Demonstration eine Gruppe von Jungen, die alle keiner Partei angehören. Und mobilisiert haben sie über Internet, Blog und Facebook.
L'ho imparato attraverso la rete. Diciamo che io dagli anni 80, avendo una certa età, navigo in rete.
Ich hole mir seit den 80er Jahren die meisten Informationen aus dem Internet. Sie sind für mich glaubwürdiger. Dort habe ich kürzlich auch den Aufruf zu dieser Demonstration gefunden und bin nun aus Norditalien angereist. Es ist nicht das erste Mal, dass große Anti-Berlusconi-Demonstrationen über das Internet organisiert werden. Der Komiker und Antipolitiker Beppe Grillo hat damit vor 4 Jahren schon begonnen. Und noch vor ihm war es der Filmer Nanni Moretti mit einer Demonstration im Circo Massimo. Damals allerdings wurde noch auf traditionellem Weg mit Flugblättern und Zeitungen zur Demonstration aufgerufen. Doch all diesen neuen Anti-Berlusconi-Bewegungen ist eines gemeinsam.
Non vogliamo che qualcuno ci chiuda dentro degli schemi. Non è un movimento, non è niente, è la gente che si è rotta le scatole, punto.
Wir sind keine Partei, keine Bewegung, nichts. Einfach Leute, die die Nase voll haben, sagt sie. Von der Politik generell muss man beinahe anfügen. Denn die heutige Demonstration war auch ein Protest gegen die Parteien, da diese nach Meinung vieler die Probleme des Landes nicht angehen. Als Zeichen für ihre Ferne von der Politik luden die Organisatoren keine Politiker ein. Die Demonstrationsfarbe war violett, eine Farbe, die noch keiner Partei gehört. Viele trugen deshalb violette Fahnen, violette Kleider oder violette Tücher als schickes Modeaccessoire, verwegen um die Stirn gebunden. Zu befürchten ist nun aber, dass auch diese kraftvolle Bewegung von heute in sich zusammenfällt, wie viele vor ihr auch schon, da feste Strukturen unerwünscht sind und viele lieber abwarten, bis das Internet wieder ruft.
Aus Rom berichtete Massimo Agostinis. Ab Montag wird in Kopenhagen über verbindliche Ziele zur Eindämmung des Klimawandels verhandelt. Die Länder Osteuropas werden dabei eher zu den Bremsern zählen, denn sie gehören mit ihrem hohen CO2-Ausstoß zu den Klimasündern. Auch wegen der oft sehr schlecht isolierten Häuser. Langsam allerdings beginnt auch in Osteuropa ein Umdenken, zum Beispiel in Rumänien, wie Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann zeigt.
Auch in der Krise wird in Bukarest noch rege gebaut oder besser saniert. Viele Plattenbauten aus der kommunistischen Zeit bekommen gegenwärtig eine neue Hülle. Sie würden isoliert, weil ihr Energieverbrauch unverantwortlich hoch sei, sagt der Energieexperte Ion Doganu.
In Romania we have the situation that we have a huge stock of building. With the old technology, the losses of energy is huge. Only by insulation we save more than 30%.
Allein mit der Isolation von Wohnbauten könne 30% des Verbrauchs eingespart werden, sagt Doganu. Der Immobiliensektor ist in Rumänien für mehr als die Hälfte des gesamten Energieverbrauchs verantwortlich. Dabei verpufft viel Energie durch undichte Fenster, Türen und Fassaden in die Luft. Statt der Wohnungen würde die Umwelt geheizt, meint Ion Doganu. Ein nationales Programm zur Sanierung von Gebäuden aus der Zeit vor 1989, bei dem er mitarbeitet, soll das ändern.
We push, and now we succeed to have a national program on the energy efficiency in building. It's a huge program.
In einem ersten Schritt wurden 80.000 Plattenbauten in den Siedlungen der Großstädte saniert. Später kämen Wohnblocks in kleineren Städten und qualitativ schlechte Bauten der Nachwendezeit dazu. Die Gemeinden müssten mitziehen und sich auch finanziell engagieren, weil nur mit Aktionen auf lokaler Ebene die europäischen Klimaziele bis 2020 zu erreichen seien, sagt Oganu.
If we want to reach the goals of the Europe 2020, we have to do local action.
Auch Rumänien hat sich schließlich verpflichtet, den CO2-Ausstoß bis 2020 um 20% zu reduzieren, weil die hohen Investitionen die öffentlichen Kassen des zweitärmsten EU-Landes aber über Gebühr strapazieren würden, springt Brüssel mit Finanzhilfen ein. Die EU-Kommission hält die Gebäudeisolation für die wichtigste Maßnahme zur effizienten Energienutzung in Rumänien, wichtiger noch als Optimierungen in der Industrie oder beim Verkehr. Von dieser Prioritätensetzung profitiert auch die Schweizer Firma Swisspor, Herstellerin von Isolationsmaterial und Polystyrol-Dämmplatten. Die Sanierungsprogramme seien gut fürs Geschäft, sagt Jürg Hasler, der Direktor der Bukarester Swisspor-Filiale.
Ohne rot zu werden, muss ich sagen, ja, das hilft, ganz eindeutig. Es ist eine Menge Arbeit vorhanden im Bereich Saving Energy.
Während die Regierung mit ihren Maßnahmen die Treibhausgase reduzieren will, denken die Leute vor allem ans Portemonnaie. Investitionen in die Energieeffizienz seien für Unternehmen und Private, vor allem mit Blick auf steigende Energiepreise, attraktiv, sagt Jürg Hasler.
Die Leute wurden natürlich stark sensibilisiert durch die Gas- und Stromrechnung. Es gibt Mieter, die wollen von sich aus sanieren. Die Leute sind sensibilisiert, aber übers Geld, nicht wegen Kyoto.
Kyoto oder jetzt daneben Kopenhagen, sei dem Durchschnittsrumänen egal. Die wenigsten handelten aus einer umweltfreundlichen Gesinnung heraus. Wenn sie aber ab nächstem Jahr ihre Häuser von Gesetzes wegen mit einer 8 cm dicken Isolationsschicht schützen müssen und deshalb im Winter weniger Heizung und im Sommer weniger Klimaanlage benötigen, ist dem Klima auch geholfen.
Mark Lehmann. Klima ist auch das große Thema eines Sonderechos übermorgen, also am Montag. Zum Auftakt der Weltklimakonferenz sprechen wir mit Klimaforschern, mit Studierenden und mit Umweltminister Moritz Leuenberger. Dieses Echo der Zeit übers Klima können Sie um 18 Uhr und um 19 Uhr am Radio hören oder Sie kommen vorbei. Wir sind live im Hauptgebäude der ETH in Zürich am Montag ab 18 Uhr. Johannes Nikolaus Graf de la Fontaine und d'Arnoncourt unverzagt, so heißt er hochoffiziell und förmlich. Bekannter ist der Dirigent aus alter österreichischer Adelsfamilie als Nikolaus Arnoncourt. Er ist einer der Musikrevolutionäre unserer Zeit und er wird morgen 80 Jahre alt. Der ausgebildete Cellist krempelte als Dirigent die Art und Weise um, wie Musik aus Barock und Klassik gespielt wird. Arnoncourt hauchte auch der Musik der Romantik neues Leben ein und seine Aufführungen von Monteverdi und Mozart-Opern in Zürich sind legendär. Musikredaktor Roland Wächter über Arnoncourts Erfolgsrezept.
So klingt Bach normalerweise in den 1950er Jahren. Gemächlich, gleichförmig, flächig, gepolstert. Und die meisten finden sich damit ab, dass Bach so auf die Dauer auch etwas zum Gähnen ist. Einer findet sich nicht ab, Nikolaus Arnoncourt. Er will diese Air aus Bachs dritter Orchestersuite 20 Jahre später ganz anders gespielt haben. Die gleiche Musik jetzt deutlich in zwei Schichten, eine sanft gleitende oben, eine rhythmisch deutlich bewegte unten, starke Akzente und weil die Töne nicht starr durchgehalten werden, klingt alles viel wendiger und schlanker. So spielt Nikolaus Arnoncourt Bachs Musik mit seinem eigenen Ensemble, dem Concentus Musicus. Gegründet wird der Concentus schon Mitte der 50er Jahre, aber erst viel später tritt er öffentlich auf.
Man möchte zuerst die neue Spielweise gründlich erarbeiten. Alles ganz anders als bei den heutigen Sinfonieorchestern. Der Weg, den Nicolas Annoncourt mit seinem Concentus Musicus geht, der neue Stil, den er der musikalischen Welt präsentiert, sie bekommen bald einmal ein Etikett. Originalklang heißt es, denn der Concentus spielt nicht nur anders als die traditionellen Orchester, er spielt auch mit anderen Instrumenten, nämlich mit alten aus der Zeit der Musik selbst. Und das verändert den Klang entscheidend. Harte Pauken, Naturtrompeten, die Streichinstrumente mit weicheren Darmsaiten. Und so klingen sie nun plötzlich ganz anders. Bachs Matthäus-Passion, Händels Messias oder Vivaldis Jahreszeiten. Und etwa mit Monteverdis Opern wird das Repertoire um vieles reicher als bisher. Doch Nicolas Annoncourt ist schon viel weiter. 1991 überschreitet er sozusagen den Rubikon und führt die Sinfonien Beethovens auf. Musik des 19. Jahrhunderts also. Und nicht mit seinem Originalklang-Concentus, sondern mit einem quasi normalen Kammerorchester, dem jugendlichen Chamber Orchestra of Europe. Mit einem Schlag zeigt sich da, Annoncourts Errungenschaften lassen sich mit Gewinn auch auf die Musik des 19. Jahrhunderts übertragen. Und so klingen nun die Sinfonien von Schubert und Schumann, Brahms und Bruckner ebenfalls ganz anders, auch ohne alte Instrumente. Und auch wenn Traditionsorchester wie die Berliner oder Wiener Philharmoniker sie unter Annoncourt spielen. Entscheidend ist für Annoncourt, es gilt die Partitur in ihrer Eigenart genau zu lesen, und es gilt, die Musik mit all den Nuancen einer Sprache zu spielen.
Und das ist sehr genau bezeichnet bei Schubert, zerteilt mit einem weichen Anstoß. Da, 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 oder da, ma, 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 da, da, oder da, 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 da.
Das war ein Bericht von Roland Wächter. Mehr zu Annoncourts 80. gibt's morgen den ganzen Tag über auf DRS2. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger und für die Nachrichten Jan Grüebler. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.